Vor einigen Wochen hat Norbert über das Thema Anbetung gesprochen und er hatte damals schon angekündigt, dass wir das Thema noch ein bisschen weiter fortsetzen wollen. Und das möchte ich heute Morgen tun. Er sprach anhand von Abraham und seiner Opferung des Isaaks. Ich möchte heute Morgen mal anhand einer Frauengestalt zeigen, was Anbetung ist, wahre Anbetung. Und zwar wollen wir aufschlagen das erste Buch Samuel, Kapitel 1. Hanna, 1. Samuel, Kapitel 1. Ihr sagt euch, was wollen wir da lernen im Alten Testament? Die Geschichte handelt so etwa 1075 vor Christus. Wir sind Menschen im Atom- und Computerzeitalter. Wir haben ein Handy in der Tasche und einen Laptop unterm Stuhl. Was sollen wir da lernen von dieser Frau vor 3000 Jahren? Also selbst wenn hier lauter Manager säßen heute Morgen, ich glaube, wir könnten wunderbare Prinzipien lernen von dieser Frau, wie wir auch in unserem modernen Zeitalter leben können, wie wir Beziehung zu Gott leben können, wie wir beten können, wie wir erhörlich beten können, wie wir anbeten können. Das alles werden wir sehen bei dieser Frau. 1. Samuel Kapitel 1, ich lese ein paar Verse bis Vers 9 und füge gleich ein paar Anmerkungen hinzu und dann ab Vers 9 wollen wir tiefer einsteigen. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkanah, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, wie das damals üblich war, möglich war, eine Polygamie, eine Vielehe, zwei Frauen. Aber eine solche Ehe war immer mit viel Not verbunden. Damals gab es die Polygamie nebeneinander, man hatte gleichzeitig zwei Frauen. Heute sind viele Menschen, die haben Polygamie hintereinander, erst die eine, dann die andere, dann die nächste und die übernächste und so weiter. Das macht genauso viele Nöte im Leben aller Betroffenen. Aber hier sehen wir zwei Frauen. Der Name der eine war Hanna, was auf Deutsch heißt die Begnadigte. Ein wunderbarer Name. Hanna. Begnadigt von Gott. Und der Name der andere war Peninna. Perle oder Koralle. Was für ein Unterschied. Schon in den Namen. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Der Name der Hanna wird zuerst erwähnt. Das deutet darauf hin, dass Elkanah zuerst die Hanna geheiratet hatte und dann hatte die Hanna keine Kinder. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutete für eine Frau im damaligen Israel, keine Kinder zu haben. Und dann nahm er wohl eine zweite Frau hinzu, um Nachkommen zu haben. Das war die Peninna. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. In Silo stand damals die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, der Begegnung, das schon in der Wüste immer aufgebaut worden war, mit nach Kanaan in das Land Israel gebracht worden war. Und dort stand jetzt die Stiftshütte fest, stationär in Silo. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile, aber Hanna gab er den doppelten Anteil. Das war ein Dankopfer, das wurde dem Herrn gebracht und danach durfte man aber das Opfertier verzehren. Man durfte es essen. Und so hatte man Gemeinschaft miteinander bei einer Mahlzeit, bei einem Essen. Und er gab eben allen die Teile des Essens und der Hanna den doppelten Anteil. Denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Habt ihr gehört? Der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Es ist ein Geschenk, wenn Frauen Kinder zur Welt bringen können. Kinder sind eine Gabe Gottes sagt die Bibel. Und wenn der Herr einen Mutterleib verschlossen hat, dann hat auch er eine Absicht damit. Und auch ein kinderloses Ehepaar kann zum großen Segen werden im Reich Gottes. Aber wir sehen gerade im Alten Testament oft besondere Geburtsgeschichten bei Menschen, die nachher in besonderer Weise von Gott gebraucht wurden. Hier auch bei der Hanna. Der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Ich glaube, wir können das gar nicht ermessen, was das bedeutete für die Hanna, diese Schmach zu tragen in Israel, nicht zur Vermehrung, zum Wachstum des Volkes Gottes beitragen zu können. Das Volk Gottes war sichtbar im Fleisch. Mit jedem Kind, mit jedem Israelit, der geboren wurde, wuchs das Volk Gottes. Man trug zum Wachstum des Volkes Gottes bei. Und Hanna konnte nicht, sie war unfruchtbar. Und jetzt dafür noch geschmäht und gekränkt zu werden von einer anderen Frau, die Kinder hatte. Das war wirklich bitter für die Hanna. Und so geschah es Jahr für Jahr immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Man muss sich das vorstellen, Jahr für Jahr. Immer wieder kam dieser Tag, wo sie nach Silo zogen, und bevor das geschah, nahmen die Kränkungen und Schmähungen und Seitenhiebe zu. Das war wirklich hart für die Hanna. Dann weinte sie und aß nicht. Können wir verstehen. Appetit vergangen. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Eine großartige Haltung, die Elkanah hier beweist. Er tröstet sie und sagt: Du hast doch mich, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Mit anderen Worten, ist gar nicht so wichtig, dass du mir jetzt Söhne zur Welt bringst. Ich hab dich lieb und freu dich doch auch daran, und dass du mich hast. Und ich will jetzt nicht so Wert darauf legen, dass du mir 10 Söhne zur Welt bringst. Eine großartige Haltung von Elkanah. So, jetzt ab Vers 9 sehen wir, wie Hanna in ihrem Gebet in Silo alle Kennzeichen eines erhörlichen Gebets beinhaltet und verwirklicht, und wir sehen zugleich auch wahre Anbetung. Wir könnten also jetzt sprechen über das Thema erhörliches Gebet, aber auch ein solches Gebet, das mit Anbetung verbunden ist, das im Grunde Anbetung war. Ihre ganze Haltung war Anbetung. Erhörliches Gebet. Vers 9. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Das erste Kennzeichen für erhörliches Gebet, was wir hier finden, ist: Hanna betete aus einer echten Herzensbetrübnis. Nicht aus Routine, aus einer echten Herzensbetrübnis. Sie weinte sehr. Wie viele unserer Gebete sind schlicht und einfach Routinegebete? Dahingebetet, nicht falsch, alles richtig, was gesagt wird, aber Routinegebete. Sie betete aus echter Herzensbetrübnis. Da war auch ein Anliegen, da war eine Not, da war etwas, das lag schwer auf ihrem Herzen. Sie hatte eine Last auf dem Herzen. Herzensbetrübnis. Kann man nicht machen. Aber kennt ihr das auch, wenn man ein Anliegen wirklich auf dem Herzen hat, wenn eine Last auf dem Herzen liegt, wenn man vielleicht sogar einmal unter Tränen vor Gott liegt und vielleicht sogar auch mal auf eine Mahlzeit verzichtet oder einige und fastet im Gebet. Diese Tränen sieht Gott. Gott weist eine betrübte Seele nie zurück. Ihr könnt die Bibel lesen, wo ihr wollt, im Alten und im Neuen Testament. Wenn Leute mit echter Herzensbetrübnis zu Gott kommen, sie werden nie zurückgewiesen. Gott weist betrübte Seelen nie zurück, weil sie nicht aus Routine beten, sondern mit echter Herzenslast. Ich muss euch ehrlich gestehen, mir fehlt das auch zu oft. Mir fehlt das. Im Alltag auch des Gemeindelebens mit echter Herzenslast zu beten. Auch da kann manches Routine werden. Wenn ich mich erinnere an den Anfang meines Glaubenslebens. Ich war in Bad Liebenzell und hatte über Jungscher Arbeit die Eltern von zwei Mädchen kennengelernt und diese Eltern waren noch nicht gläubig. Ein Ehepaar, Anfang 30 damals, Mitte 30. Und ich gewann diese beiden lieb und ich besuchte sie regelmäßig, eigentlich jede Woche und las mit ihnen in der Bibel. Das ging manchmal bis 2 Uhr nachts, aber es war wirklich, die waren sehr suchend und sehr offen und es war großartig, wie sie das Wort aufnahmen, aber sie bekehrten sich einfach nicht. Sie kamen bis zu einem gewissen Punkt, sie bejahten das alles, aber sie bekehrten sich nicht. Ich sagte es meinen Brüdern im Gebetskreis, betet mit für dieses Ehepaar und sie beteten auch mit, aber es geschah nichts. Der Durchbruch kam nicht. Da waren auch wirklich sehr finstere Dinge im Leben dieses Ehepaars passiert. Sie hatten mit okkulten Dingen zu tun gehabt und alles, aber das alles war nicht der Grund. Irgendwo fehlte der Durchbruch. Und dann darf ich euch sagen, dann hat mir der Herr dieses Ehepaar so aufs Herz gelegt, so eine Last gegeben, dass ich einfach, ich kam nicht mehr weg von der Fürbitte für sie und ich ging auch ins Gebet und fastete für sie und nahm mir wirklich Zeit und habe einmal eine Stunde verbracht, nur im Gebet für dieses Ehepaar. Habt ihr schon mal eine Stunde nur für einen Menschen gebetet? Wie lang dann eine Stunde werden kann? Aber ich weiß es noch, ich habe einmal eine Stunde gebetet für dieses Ehepaar und es hat nicht mehr lange gedauert. Dann kamen sie wirklich zum Glauben und Gott hat sie bis heute sehr gebraucht in dem kleinen Dorf, in dem sie wohnen. Da hatte ich auch einmal eine richtige Herzenslast für Menschen. Das ist leider schon lange her. Es soll nicht heißen, dass ich seitdem nie mehr für andere in der Fürbitte auch gerungen hätte, aber ich wünschte mir das manchmal auch für Leute, für einige unter euch hier, für die gerungen wird im Gebet, eine solche Last zu bekommen, wie damals für dieses Ehepaar. Hannah betete mit Herzensbetrübnis. Ein zweites Kennzeichen für erhörliches Gebet. Sie betete in Ehrfurcht. Da sehen wir in ihrer Anrede, sie betet und sie sagt, Herr der Heerscharen, Yahweh Zebaoth, Herr der Heerscharen. Und sie ist die erste in der Bibel, die Gott so nennt, die Gott so bezeichnet, die ihn Herr der Heerscharen nennt. Yahweh, der Umscharte, der von Millionen von Engeln umscharrt ist. So redet sie ihn an. Ich muss manchmal wirklich staunen, wenn ich im Gebet höre, wie kumpelhaft Gott manchmal angesprochen wird. Oder auch einfach so manche so ehrfurchtslos beten können, ach Jesus, hilf mir doch mal da und Jesus, hilf mir doch mal da. Das ist der Herr Jesus Christus. Im Neuen Testament wird er als der Auferstandene gezeigt und Klaus hat uns vorhin die Stelle gelesen aus Philipper 2. Er ist erhöht über alle Namen und sein Name ist über alle Namen und das ist der Herr Jesus Christus. So wird er in den Briefen angeredet. Nicht Jesus, der Junge von nebenan. Und Gott ist auch kein dufter Typ, der mit uns auf dem Brunnenrand sitzt und die Beine ins Wasser baumeln lässt. Gott ist der Heilige, der Herr der Heerscharen. Und so betet sie Gott an. Keine Kumpelhaftigkeit. Und im Psalm 95 heißt es, kommt, lasst uns anbeten und niederfallen, niederknien vor unserem Gott. Das ist eine gute Haltung der Ehrfurcht, die wir manchmal auch mit unserer Körperhaltung ausdrücken können. Ich liebe es, wenn wir aufstehen zum Gebet. Ich liebe es, wenn wir beim Brotbrechen niederknien. Wir können das auch öfters machen, wenn wir wirklich ernstlich beten und ringen, niederzuknien, dass wir das nicht aufgeben. Viele Gemeinden haben das aufgegeben, aber wir sollten das nicht aufgeben, auch das mit Haltung, äußere Haltung auszudrücken. Aber entscheidend ist die Herzenshaltung, dass wir innerlich wirklich Ehrfurcht haben vor unserem Gott. Hannah betete drittens in Demut. Sie betet, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Ist euch aufgefallen? Sie nennt sich vor Gott dreimal Magd. Deine Magd. So wie auch später die Maria betet. Ich bin die Magd des Herrn, ja? Sie nennt sich Magd. Oder im männlichen, Herr, ich bin dein Knecht. Sie nennt sich Magd. Sie ist demütig. Sie nennt sich im Gebet vor Gott so. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie später im Gespräch mit Eli sich ebenfalls Magd nennt. Schaut mal im Vers 16 und 17, sagt sie zu Eli, halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. Und in Vers 18, sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Wisst ihr, das, was wir vor Gott sind, das sind wir auch vor Menschen. So wie wir vor Gott sind im Gebet unter vier Augen, wo uns keiner sieht, wo wir keine Show abziehen müssen, keine Maske tragen müssen, so wie wir vor Gott sind, so sind wir auch vor Menschen. So sollten wir auch vor Menschen sein. Wir sehen es bei der Hanna. Sie nennt sich vor Gott Magd, deine Magd. Und so nennt sie sich auch vor Eli, vor Menschen, deine Magd. Da war keine Zerrissenheit, keine Schizophrenie. Da war eine Einheit. So wie sie vor Gott war, so war sie auch vor Menschen. Sie betete in Demut. Und sie sagt, Herr, sieh das Elend deiner Magd an. Ich bin ein Sünder. In mir ist nichts Gutes. Ich weiß, dass ich gar kein Anrecht habe auf irgendetwas. Du bist der lebendige Gott und ich habe keine Forderungen an dich zu stellen. Ich will demütig sein. Das ist die richtige Haltung, die Gott gerne sieht, die erhörliches Gebet bewirkt. Und viertens sehen wir, Hanna betet in großer Opferbereitschaft. Ich könnte es neutestamentlich sagen, sie betet in der Haltung des Kreuzes. Neutestamentlich gesprochen, in der Haltung des Kreuzes. Warum? Wir sehen es in Vers 11. Sie sagt, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Sie legt hier ein Gelübde ab und sagt, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn ganz und gar dir wieder zurückgeben. In Israel war üblich, dass junge Männer aus dem Stamm Levi zwischen 25 und 30 Jahren Dienst als Leviten taten an der Stiftshütte. 25 Jahre lang. Aber sie sagt noch mehr. Sie sagt, sein ganzes Leben lang soll er dir gehören, wenn du mir einen Sohn schenkst. Mit anderen Worten, sie sagt, Herr, ich will ihn gar nicht für mich. Ich will ihn nicht dafür, dass ich endlich die Schmach der Fruchtlosigkeit, der Unfruchtbarkeit abgeben kann. Ich will ihn nicht für mich. Ich will ihn nur für dich. Wenn du mir einen Sohn schenkst, er soll ganz dir gehören. Das ist die Haltung des Kreuzes. Das ist die Haltung, die wir bei Abraham gesehen haben, der bereit war, seinen Isaak wiederherzugeben, an Gott zurückzugeben, der damit bewies, der Geber war ihm wichtiger als die Gabe. Gott selbst, der Geber, wichtiger als die Gabe. Und das bewies Hannah hier schon im Voraus. Sie sagte, ich bin bereit, ihn dir zurückzugeben, wenn du ihn mir schenkst. Ihr Lieben, wie oft sind unsere Gebete selbstsüchtig, vergiftet mit dem Gedanken der Selbstsucht. Wir betteln irgendetwas von Gott nur für uns, für uns, für uns. Ich weiß, wir dürfen als Kinder zum Vater kommen und ihm alles bringen. In der Spannung stehen wir. Wir dürfen ihm alles sagen. Aber gleichzeitig sollten wir auch einmal darauf achten, ob unser Gebetsleben nur aus diesem Gebettel besteht, ach, gib mir dies und gib mir jenes und das brauche ich noch und jenes noch und mach doch auch das noch bitte und hinten und vorn und oben und unten soll Gott um uns herum scharwenzeln. Ich übertreibe jetzt mal, ja, Aber wir kommen manchmal in dieses Fahrwasser hinein, immer nur gib dies und gib jenes und mach doch das noch. Und segne und segne und segne. Hannah betet in einer anderen Haltung, in einer anderen Einstellung. Und Jakobus sagt einmal, ihr habt nicht darum, weil ihr übel bittet, weil ihr aus falschen Motiven bittet, weil ihr letztlich nur selbstsüchtig seid und egoistisch und dies wollt und jenes, sagt Jakobus in Kapitel 4, Vers 3. Freund von Silvia und mir, der uns auch getraut hat, der Fritz Meyer aus Österreich, der hat einmal erzählt, wie er als junger Gläubiger in großer Geldnot war und dann betete er, Herr, ich will jetzt einmal Lotto spielen und ihr kennt das schon, wie das weitergeht, ja. Er sagte, ach, wenn du mir den Gewinn gibst da, den Hauptgewinn, dann, ich will nur 10% davon haben, ja. Die 90% kriegst du, es geht mir nur um die 10%, das würde mir schon genügen und ich wäre aus allen Geldsorgen raus. So braucht ihr gar nicht beten, ja. Das könnt ihr euch sparen, auch diese 5 Mark Lotto sind verschwendetes Geld, ja. Wenn ihr meint, in großen Geldsorgen Lotto spielen zu müssen und zu beten, Gott erhört so ein Gebet nicht. Und wenn ihr sagen würdet, 99% für dich und nur 1% für mich, so ein Gebet erhört Gott nicht. Das ist nicht die Haltung, die erhörliches Gebet bewirkt. Nein, in der Haltung der Hannah sollten wir beten und sagen, Herr, es geht letztlich um dich und ich möchte wirklich auch, wenn ich Dinge für mich und mein Leben erbitte, letztlich dich im Auge haben und sagen, wenn es dich verherrlicht und wenn es gut ist für dich und deine Sache, dann schenke es mir doch, sonst lieber nicht. Im Psalm 66, 18 heißt es, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Mit anderen Worten, modern gesagt, wenn unsere Motive nicht stimmen, dann erhört Gott nicht. Das ist kein erhörliches Gebet. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, hätte der Herr nicht erhört. Psalm 66, 18. Hannah betet fünftens in großer Ernsthaftigkeit. Wir sehen das in Vers 12. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete. Auch ein kurzes Gebet kann sehr ernsthaft sein. Es gibt einfach Situationen, da können wir nur ein Stoßgebet zum Himmel senden. Auch ein kurzes kann sehr ernsthaft sein, das will ich damit nicht negieren, aber manchmal sieht man doch auch, ob wir wirklich etwas ernst meinen, daran, dass man längere Zeit dafür betet, anhaltend betet, immer wieder das vor den Herrn bringt. Schaut, einfaches Beispiel. Weihnachten steht vor der Tür, wenn die Kinder dann so ihre Wünsche haben, wenn so der Wunschzettel immer länger wird, ja. Und so im September, dann wollen sie einen großen Lego-Bagger. Und im Oktober ist es auf einmal ein ferngesteuertes Boot. Und im November ist es irgendeine Baby-Born-Puppe oder so, ja, bei den Mädchen. Und im Dezember vielleicht nochmal was anderes. Die Wünsche, die ändern sich sehr schnell. Das merkt man dann, wenn sie im September sich irgendwas wünschen, das muss man noch nicht so ernst nehmen. Das kann sich noch dreimal ändern bis Weihnachten. Das sollte man noch nicht im September kaufen, ne, für Weihnachten. Aber wenn sie dabei bleiben, wenn sie im September und Oktober und November und bis Weihnachten immer mit demselben Anliegen uns im Ohr liegen, dann wissen wir, jetzt meinen sie es wirklich ernst. Jetzt wollen sie den Lego-Bagger, ja? Und so ist es bei uns auch manchmal, wenn wir mit einem Gebetsanliegen zu Gott kommen und sagen das einmal, da sieht Gott noch nicht unbedingt, ob wir das sehr ernst meinen. Als sie lange betete vor dem Herrn, als sie es anhaltend vor ihn gebracht hat, immer wieder. Im Jakobusbrief heißt es wieder, der Jakobusbrief hat sehr viel zum Thema Gebet zu sagen übrigens, da heißt es, ein Gebet vermag viel, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Ernstlich. Und dann wird Elia als Beispiel gebracht, der lag auf dem Karmel und hatte den Kopf zwischen den Knien vergraben und rang mit Gott. Und Abraham, der blieb stehen vor dem Herrn, als er um Sodom rang, um die Menschen in dieser gottlosen Stadt. Und unser Herr Jesus betete wiederholt im Garten Gethsemane. Und Paulus flehte dreimal, dass ihm der Pfahl aus dem Fleisch genommen wurde. Nicht nur so mal schnell dahin gebetet. Ernsthaftigkeit. Es gibt auch eine Gebetsarbeit. Ich sage das manchmal dienstagabends, wenn wir zusammen sind. So, jetzt ist Gebetszeit und da wird gearbeitet, ja. Da wird eine halbe Stunde lang gebetet am Stück und die Anliegen vor Gott gebracht. Es gibt sogar Gebetskampf. Wirkliches Ringen mit Gott. Manchmal muss man Dinge wirklich mit Gott durchringen. Und unsere Gebete, die sind einfach manchmal zu oberflächlich, zu floskelhaft, zu routinemäßig, zu selbstsüchtig und alles. Und wir sehen hier bei der Hanna etwas anderes. Martin Luther, der hat einmal als Melanchthon, sein engster Mitarbeiter, sehr schwer krank wurde, mit Gott gerungen um Melanchthon. Er lag wirklich schwer da und die Ärzte gaben ihm keine Chance mehr. Und er musste befürchten, dass Melanchthon sterben wird. Und dann hat Luther gerungen um seinen Melanchthon. Und dann hat er einmal gebetet: Herre Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiße ich dir den ganzen Kram vor die Füße, dann kannst du selbst dein Luther sein. Ja, das war Luther, ja. Der hat gerungen mit Gott. Das war doch noch in einer letzten Ehrfurcht vor dem Herrn, aber er hat wirklich gerungen mit ihm und hat gesagt: Herr, ohne den Melanchthon kann ich nicht weitermachen, ich brauche ihn unbedingt. Ich bin nicht Luther und ihr seid ja auch nicht Luther, der war schon ein Original, ja, besonderes Original Gottes, aber das sehen wir, hat er auch in Ernsthaftigkeit gebetet. Georg Müller, ein anderer großer Beter, der Waisenhausvater von Bristol, von ihm werden ja unwahrscheinliche Dinge berichtet, wie er gebetet hat, auch in großer Ernsthaftigkeit. Und für einen seiner Jugendfreunde hat er 63 Jahre lang gebetet. Und dann lag er auf dem Sterbebett und dann hat einer ihn daran erinnert und hat gesagt: Bruder Müller, du hast so viele Gebetserhörungen erlebt, aber im Blick auf diesen da, für den betest du doch schon so lange, wir haben dich so oft beten hören für ihn. Der ist immer noch nicht bekehrt, der ist jetzt schon ein alter Mann wie du, der ist noch nicht bekehrt. Und sagte Georg Müller: Der wird sich noch bekehren. Gott hat mir Gewissheit gegeben, der wird sich noch bekehren. Und dann starb Georg Müller und es wird berichtet, dass er noch nicht beerdigt war. Da hatte sich dieser andere bekehrt. Er durfte es nicht erleben zu seinen Lebzeiten, aber zwischen seinem Tod und seiner Beerdigung bekehrte sich dieser Mann. 63 Jahre für ihn gebetet. Lasst uns mit Ernsthaftigkeit beten, auch für unsere Angehörigen und für Menschen, die uns wert und teuer sind. Ich sehe das hier bei Hanna. Ich freue mich so, wie diese Frau betet und wie sie ihren Sohn Samuel dann bekommt und wie sie ihn im Gebet begleitet hat. Ihr müsst wissen, dass Israel nach der Hanna eine Blütezeit erlebte, wie nie vorher und nie nachher in der Geschichte des Volkes Israel. Dann kam Samuel und dann kam David und Salomo. Und das Volk Gottes hatte eine Blütezeit wie nie vorher und nachher in Israel. Und dahinter stand eine betende Frau, die diesen Aufbruch, diese Erweckung in Israel herbeigebetet hatte, die Hanna. Hier sehen wir ihr Gebet. Und es gilt einfach der Grundsatz, bevor Gott einen großen Mann macht, macht er zuerst eine große Frau. Bitte richtig verstehen. Eine große Frau heißt hier eine Beterin. In vielen Fällen ist es die Mutter. Und manchmal ist es auch die Ehefrau. Und bei solchen Nieten wie mir brauchst die Mutter und die Ehefrau gleichzeitig, damit aus ihnen was wird. Ja? Wenn meine Mutter nicht so ringen würde und auch meine Frau im Gebet, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen. Ja. Hanna betet in versöhnlicher Haltung, sechstens. In versöhnlicher Haltung. Wo steht das? Das steht zwischen den Zeilen. Aber genauso real da. In Vers 6 hatten wir gelesen, dass Penina sie ständig reizte und kränkte und ihr an Schienbein trat. Und lesen wir irgendwo etwas, dass Hanna ihr das nachtrug? Dass Hanna zurückschoss, mit gleicher Münze zurückzahlte und ihr mal richtig den Rost runter machte? Lesen wir das irgendwo? Die Bibel ist sehr ehrlich. Wenn das so wäre, es würde hier stehen. Hannah hat es nicht gemacht. Sie hat in versöhnlicher Haltung gebetet. Sie hat der Penina verziehen. Sie hätte sonst vor Gott nicht so beten können in dieser Haltung. Sie hat ihr das verziehen. Und genau das ist wichtig, wenn wir erhörlich beten wollen und in wahrer Anbetung vor Gott. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, sagt der Herr Jesus in Markus 11, Vers 25. Wenn ihr steht und betet, so vergebt einander. Wir können nicht vor Gott kommen und erhörlich beten in unserer persönlichen Stille oder auch korporativ als Gemeinde, wenn wir flehen, wenn unvergebene Dinge da sind, wenn wir irgendwelchen Leuten ihre Fehler nachtragen und ihre Sünden nicht vergeben. Das geht einfach nicht. In versöhnlicher Haltung. Noch ein siebtes und letztes will ich hinzufügen aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift. Sprechen und dann anhängen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen ist eine Floskel. Da muss das Gebet noch gar nicht in Jesu Namen gewesen sein. In Jesu Namen beten heißt, in seinem Sinn beten, in seiner Haltung beten, in seinem Willen beten. Das heißt, in Jesu Namen beten. Und wenn wir das sagen, bedeutet das, dass wir Gott im Gebet nicht zwingen können. Wir können ihn nicht zwingen. Und wir dürfen erhörliches Gebet nicht so missverstehen, dass wir meinen, wir müssen Gott so bestürmen im Gebet und sagen, Herr, jetzt bitten wir schon so lange und du hast doch verheißen und ihm die Verheißungen so rechts und links um die Ohren hauen, würde ich beinahe sagen, ja. Das kann sogar ein zwingendes Gebet werden, ein Gebet, das Gott in seiner Ehre verletzt. Das ist nicht gemeint. Wisst ihr, der Zusatz, Herr, wenn du willst, ist keine Glaubensschwäche, sondern der steht uns gut an, wenn wir hinzufügen, Herr, wenn du willst. Das heißt, Gott in Ehren halten. Es gibt nur ein Gebet, wo wir wirklich diesen Zusatz nicht brauchen, wenn wir um die Errettung von Menschen beten, weil Gott will, dass alle gerettet werden. Wir brauchen nie beten, rette doch meine Nachbarn, wenn du willst. Rette doch meinen Familienangehörigen, wenn du willst. Gott will, dass alle gerettet werden. Da brauchen wir diesen Zusatz nicht. Aber wenn wir um unser Wohlergehen beten, wenn wir um unsere beruflichen, partnerschaftlichen, sonstigen persönlichen Dinge beten, steht der Zusatz gut an. Herr, wenn du willst, wenn es wirklich in deinem Sinn ist. Man kann trotzdem erhörlich beten, auch wenn man das hinzufügt. Damit zeigt man einfach, Herr, du bist Herr. Du bist Gott und du weißt es besser. Und wenn ich jetzt irgendwie falsch bete, wenn ich zu kurzsichtig bin, wenn ich gar nicht weiß, was letztlich gut ist für mich, dann erhöre bitte nicht. Und was dazu auch noch gehört ist, wenn wir erhörlich beten und im Namen Jesu, dann heißt es auch, keine Zeichen fordern. Bitte keine Zeichen fordern, keine Zeichen konstruieren. Ich habe das auch schon bei anderer Gelegenheit gesagt, aber ich muss hier nochmal wiederholen. Nicht sagen, Herr, wenn du willst, dass ich dieses oder jenes tun soll, dann mach doch, dass der und der heute einen roten Pullover anhat und dass der heute so kommt und dass der heute seine Sonnenbrille vergessen hat oder irgendwas. Ja, das so konstruierte Sachen. Wenn, dann, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Gott keine Zeichen konstruieren. Ich muss das an einem Beispiel deutlich machen. Meistens beten junge Mädchen, wenn sie in der Phase der Partnerwahl sind, ja sehr heiß und stürmisch um ihren Geliebten, ja, und dann sind sie auch manchmal in der Gefahr, so Zeichen zu konstruieren. Ich habe da mal eine junge Schwester kennengelernt, die hatte sich verliebt in einen jungen Mann und sie wusste nicht, ist das der Richtige oder ist es nicht. Er war gläubig, sie hat ihn kennengelernt auf einer Freizeit und sie wusste wirklich nicht ein noch aus, ist es oder ist es nicht. Und da hat sie nicht Gänseblümchen gezupft, sondern hat etwas anderes gemacht. Sie hatte eine Tüte Kekse
Russisch Brot. Kennt ihr die? Diese Buchstabenkekse. Gab es früher mal. Ich weiß nicht, ob sie heute noch gibt. Und dann hat sie zu Gott gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich den Peter heirate, der hieß Peter, dann lass mich jetzt in die Tüte greifen und ein P ziehen wie Peter. So, hat sie ernstlich gebetet und in die Tüte gegriffen und sie traut ihren Augen nicht. Ein P. Es hat funktioniert. Sie hat das P gezogen. Es war nicht lauter P drin, es waren auch andere Buchstaben drin. Ja. Sie zieht das P und war doch unsicher, weil sie merkte, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Ich habe ihr gesagt, Mädle, dass du das P gezogen hast, das kann der Teufel gemacht haben. Du kannst doch nicht so naiv sein und sagen, ach, wenn Gott es will, dann muss er jetzt machen, dass ich ein P ziehe. Vielleicht war gar kein P in der Tüte. Man musste Gott noch schnell ein P da reinzaubern, ja, dass sie das P ziehen konnte. Nein, so kann man das nicht machen. Wir leben doch in einer unsichtbaren Wirklichkeit. Wir sind umgeben von der Welt Gottes, von der Lichtswelt Gottes, auch von der Finsterniswelt des Teufels. Und beide haben Einfluss auf unser Leben unter Umständen. Und da kann auch der Teufel machen, dass man ein P zieht. Das darf man nicht so konstruieren. Das muss man nach anderen Prinzipien erkennen, ob das der richtige Partner ist oder nicht. Darüber kann ich aber jetzt nicht weiter sprechen. Machen auch viele. Haben Sie bei einer Freizeit einen jungen Mann kennengelernt oder ein junges Mädchen? Und dann sagen Sie, Herr, wenn er oder sie zum nächsten Freizeittreffen kommen, dann weiß ich, es ist der Richtige. Ja, die Chancen sind schon ganz gut, weil 50-60% kommen zum Freizeittreffen, ja. Das sind schon mal ganz gute Chancen, aber das kann auch ins Auge gehen. Bitte macht das nicht so mit konstruierten Sachen. Wenn das passiert, dann weiß ich's ja. Nein, das muss man nach anderen Prinzipien erkennen. Keine Zeichen fordern. Zum Schluss die Frage, erhört Gott eigentlich alle unsere Gebete? Nein, zum Glück nicht. Wo hätten wir uns schon hingebetet, wenn Gott alle unsere Gebete erhören würde? Ich würde auf jeden Fall nicht hier stehen. Gott erhört zum Glück nicht alle unsere Gebete, weil er es gut meint mit uns, weil er viel weiter sieht als wir, so wie Eltern manchmal weiter sehen als ihre Kinder, die dieses und jenes wollen. Und Martin Luther hat sehr richtig gesagt, wenn nicht geschieht, was wir wollen, dann wird das geschehen, was besser ist. Darf ich nochmal sagen? Wenn nicht geschieht, was wir wollen, was wir erbitten, dann wird das geschehen, was besser ist. Auch dafür noch ein Beispiel. Monika, die Mutter von Augustin, rang mit Gott um ihren Sohn, der verloren war, der die Welt liebte und in allen Sünden lebte. Und dann wollte der eines Tages im Jahr 387, war das nach Christus, kam der auch noch auf die Schnapsidee, wollte er nach Italien reisen. Italien war damals so das Mekka der Künste. Da wollte er hinreisen und da war auch leichtes Leben in den Großstädten Italiens. Und die Monika betete und betete und rang. Und bevor er am nächsten Morgen mit dem Schiff losfahren wollte, rang sie die ganze Nacht mit Gott, dass er es verhindern möchte, dass ihr Sohn nach Italien fährt. Und am nächsten Morgen fuhr das Schiff ab und Augustin war auch auf dem Schiff. Und für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Sie hat gedacht, jetzt ist er ganz und gar verloren. Von wegen. Der war kaum in Italien, er kam nach Mailand. Dann kam ein Kind angelaufen im Kirchgarten, kam an und sagte, tolle Lecke, nimm und lies, nimm und lies. Und hatte nur so eine kleine Schriftrolle. Da stand ein Bibelvers drauf, ein Vers aus dem Römerbrief. Legt ab euer Sündenleben und zieht an den Herrn Jesus. Und das schlug ein bei Augustin und er bekehrte sich und wurde der Mann Gottes, der den Gott so gebrauchen konnte. Gott hatte das Gebet der Monika nicht erhört, so wie sie wollte, aber so wie es besser war. Also, lass uns auch das in Erinnerung behalten. Ich muss doch noch etwas sagen, das hätte ich beinahe vergessen. Bei Hannah ging es wunderbar aus. Hannah bekam den Samuel, aber sie hielt sich an ihr Gelübde. Sie gab ihm den Herrn zurück. Wir lesen das am Schluss von Kapitel 1. Sie kommt dann, nachdem sie ihn entwöhnt hat, man weiß nicht genau, aber vielleicht war Samuel 4, 5 oder 6 Jahre alt erst. Und sie kommt und bringt diesen Jungen dort ins Heiligtum und gibt ihm ab an den Priester Eli. Und dann heißt es dort in Vers 28, und sie beteten dort den Herrn an. Sie beteten. Wisst ihr, was das bedeutet? Hanna und der junge Samuel beteten den Herrn an. Schade, die Kinder sind jetzt nicht da. Die meisten. Sagt es den Kindern. Hier haben wir einen Beleg. Auch Kinder können schon den Herrn anbeten. Auch Kinder können schon ihr junges Leben dem Herrn weihen. Und das ist so schön, dass wir ab Oktober auch hier wenigstens einmal im Monat beim Brotbrechen sonntagmorgens zusammen sein wollen. Da können die Kinder dabei sein. Auch die Kinder können Anbeter Gottes sein. Wir sehen es hier. Sie beteten dort den Herrn an. Und Samuel wird schon von Kindheit und Jugend an ein Anbeter Gottes. Ganz großartig. Lasst uns da unsere Kinder schon früh mit hineinnehmen in den Familien und auch hier in der Gemeinde. Und Gott hat sie gesegnet, die Hanna. Gott lässt sich nichts schenken. Damit will ich nun wirklich schließen. Wir sehen es in Kapitel 2. Sie darf noch 3 Söhne und 2 Töchter zur Welt bringen. Gott lässt sich nicht schenken. Ja, er lässt sich nicht schenken. Es heißt da in Kapitel 2, Vers 21, und der Herr suchte Hanna heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Und der junge Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Lasst uns dieses Beispiel der Hanna nehmen für uns persönlich. Lasst uns das für unser Gebetsleben nehmen, als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir wieder belebt werden im Gebetsleben und auch unser Dienstagabend und andere Gebetsanlässe wieder ja, mehr von diesem Geist der Hanna durchdrungen wären, von wahrer Anbetung und von erhörlichem Gebet. Gott wird es sich nicht schenken lassen, er wird uns segnen und auch unsere Gemeinde, ganz gewiss.